Wie wir es schaffen, Mitarbeitende im Unternehmen für Nachhaltigkeit zu gewinnen. It's Bockinar-Time. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen.
Ja, hi meine lieben Freunde des guten Nachhaltigkeitsgeschmacks. Wieder eine kurze Episode zum Thema Marketing und Nachhaltigkeit und in diesem Fall vor allen Dingen Kommunikation. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich habe schon gefragt, wie wir es schaffen, Mitarbeitende für Nachhaltigkeit zu gewinnen. Nicht jeder Mensch ist gleich, auch im Unternehmen nicht. Was wir nach außen hin Kraft Marketing und Kommunikation transportieren können, sollten wir vorab idealerweise erstmal nach innen geschafft haben. Wir hatten vor einigen Wochen eine Bertelsmann-Studie vorgestellt. Da ging es um Geschäftsmodellinnovation beziehungsweise oder genauer gesagt um nachhaltige Geschäftsmodellinnovation. Und einer der Treiber, nachhaltige Geschäftsmodellinnovationen überhaupt erst voranzubringen, ist natürlich das Verhalten der Mitarbeitenden. Nun wird viel darüber gesprochen, dass das so ist und sehr wenig darüber gesprochen, wie es überhaupt gemacht werden kann. Drei schnelle Punkte dazu in diesem Bockinar. Los geht's.
Wir allen können uns fragen, wie wir es schaffen, Mitarbeitende für Nachhaltigkeit zu gewinnen. Jetzt im Bockinar. Bei Bam, Bock auf morgen.
Ja, da sind wir und keine kennt sich bei uns im Unternehmen besser mit diesen Themen aus als meine liebe Kollegin Karen Löhe. Karen, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Hi Frank, ich freue mich.
Worauf eigentlich? War ein kleiner Witz.
Karen. Frank, ich freue mich immer mit dir zu sprechen und zu diesem Thema im Besonderen.
Ja, das ist doch wunderbar. Das ist nicht abgesprochen in diesem Fall. Ne? So ist schön. Unser Betriebsklima ist noch gut. Karen, wie wir es schaffen, Mitarbeitende für Nachhaltigkeit zu gewinnen. Darum soll es heute gehen. Das ist keine Deep Dive Masterclass, sondern es geht um drei schnelle Punkte. So, was hast du uns da eigentlich jetzt mitgebracht?
Genau, Frank. Ich habe drei Schritte, wie man Mitarbeitende zu Komplizen macht, um den nachhaltigen Wandel voranzubringen. Und der erste Schritt ist total simpel. In der Nachhaltigkeitskommunikation spricht man ganz oft vom sogenannten Co-Benefit-Ansatz. Co-Benefit-Ansatz heißt, ich sollte mir überlegen, was die Menschen noch davon haben, wenn sie nachhaltige Verhaltensmaßnahmen in ihre Daily-Routinen einführen. Und das ist bei Mitarbeitenden genauso. Das ist die große Frage, was habe ich denn davon als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, wenn ich jetzt den Change mitmache? Und wir müssen uns allen darüber klar sein, dass die Mitarbeitenden seit Jahren in permanenten Change-Prozessen stehen. Digitalisierung, jetzt wird irgendwie Gendern eingeführt, es gibt neue Geschäftsmodelle, es passiert hier was, es passiert da was und. Wir machen den Change vom Change von Change und ganz ehrlich, so richtig viel Bock haben wir Menschen auf permanente Veränderungen auch nicht immer. Und deswegen ist es total wichtig zu verstehen, was kann ich denn meinen Mitarbeitenden anbieten? Und wir reden hier nicht mehr von irgendwie der dunklen Unternehmenszeit, wo der Unternehmensgründer mit strenger Miene und dem Androhen von Arbeitsplatzverlust gesagt hat, ihr müsst das jetzt alles so machen, sonst gibt's irgendwie kein Geld mehr, sondern wir wollen Mitarbeitende zu Komplizen machen, wir wollen sie begeistern, wir wollen sie dafür motivieren, dass sie auch quasi selbst daran denken. Und Co-Benefit-Ansatz heißt einfach die Beantwortung der Frage, was hat meine Mitarbeiterin, was hat mein Mitarbeiter davon? Und es geht gar nicht immer nur um Geld, also im Sinne von, gibt es irgendwelche Prämien, sondern teilweise geht es auch um Anerkennung, geht es um Arbeitserleichterung, geht es um vielleicht auch Vernetzungsmöglichkeiten im Unternehmen. Je nachdem, was den Mitarbeitenden hilft oder was worüber sie sich freuen, was ihnen Wertschätzung zuteil werden lässt. Das ist Schritt 1. Überlegt euch, was ist ein Co-Benefit neben dem Thema, dass sie sich an die neuen Verhaltensweisen halten.
Ein Denken in Co-Benefits zu erlernen, das wäre eben dieser Schritt 1. Und das ist nicht nur ein Top-Down-Ansatz und auch kein Bottom-Up-Ansatz, sondern es ist eine Balance idealerweise aus beiden, oder?
Ja, genau. Genau, also weil natürlich steht trotzdem immer noch der Wunsch nach einer Verhaltensänderung oder einem veränderten Weg oder einer neuen Richtung oder einem neuen Denken. Der kommt jetzt nicht irgendwie, schießt nicht wie Pilz aus dem Boden, sondern wird natürlich schon irgendwie von oben kommuniziert. Es gibt ein neues Leitbild, es gibt eine Vision, es gibt eine Richtung. Und das Ganze aber mit ja, Anreizen zu ergänzen, die dem Mitarbeitenden Freude bereiten, die ihm Spaß machen, die dafür sorgen, dass er sie noch oder gerne zur Arbeit geht, mitmacht, sich nicht die Arme vor der Brust verschränkt und sagt, na, das haben wir ja noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen, was ein klassisches Verhalten auch gerne mal auf Veränderung ist, sondern sagt, ja, okay, vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber mache ich mit. Verstehe ich, habe ich was davon, finde ich gut.
Schneller Punkt 1, Denken in Co-Benefits erlernen. Was ist der Punkt 2?
Naja, der Punkt 2 ist, dass ich natürlich nicht ein Co-Benefit oder 5 Co-Benefits einfach auf meine gesamte Masse an Mitarbeitenden ausrollen kann, sondern ich sollte mich schon fragen, welche unterschiedlichen Gruppen gibt es im Unternehmen? Wir arbeiten da ganz gerne mit 2 unterschiedlichen Dimensionen. Das eine ist tatsächlich der Grad der Motivation in Richtung Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns nicht nur im Berufsleben begleitet, sondern auch extern, also in unserem Privatleben, unserem Alltag permanent eigentlich. Und da gibt es unterschiedliche Motivationslevel. Es gibt Mitarbeitende im Unternehmen, die sagen, ja, ich finde das grundsätzlich schon gut. Ich fände das toll, wenn unser Unternehmen sich in die Richtung entwickelt. Und dann gibt es aber, es ist jetzt sehr schwarz-weiß gedacht, aber es soll ja auch eine Erleichterung im Vorgehen sein. Es gibt die andere Seite, die sagt, boah, ja, nee, kein Bock, finde ich grundsätzlich schon scheiße und mich nervt es auch, dass mich das privat schon so tangiert. Ich möchte da eigentlich auch im Unternehmen nichts damit zu tun haben. Also, die Frage ist, auf welches Motivationslevel trifft der Change-Appell? Und die zweite Dimension ist das Thema Entscheidungsgewalt. Weil natürlich habe ich Menschen im Unternehmen, die einen größere Entscheidungsgewalt haben, größeren Handlungsspielraum und Menschen, die einen geringeren Handlungsspielraum haben. Und aus diesen zwei Dimensionen ergibt sich eine schöne Vier-Felder-Matrix, für die man einfach unterschiedliche Benefits dann ausloben kann. Wir gehen einmal quasi die unterschiedlichen Gruppen durch. Wir haben zum Beispiel die sogenannten Grassroots. Das heißt, Menschen im Unternehmen, die grundsätzlich sagen, die mit Feuereifer Nachhaltigkeit vorantreiben, die das vielleicht auch intrinsisch motiviert schon angefangen haben bei sich in der Abteilung, in ihrem Daily Business und sich freuen, dass da was kommt, die aber nicht die Entscheidungsgewalt haben, das auch großflächig in andere Unternehmen oder Unternehmensbereiche auszurollen. So. Dann haben wir natürlich die Pioniere, so nennen wir sie. Das heißt Menschen, die motiviert sind und auch noch die Entscheidungsgewalt haben. Das ist natürlich, wenn es davon besonders viele im Unternehmen gibt, desto einfacher wird es sicherlich. Aber es ist auch nicht immer der Fall, dass davon so viele da sind. Und außerdem haben sie mit der anderen Gruppe zu tun. Die nennen wir gerne die harten Nüsse. Das sind Menschen mit großer Entscheidungsgewalt, aber ohne Motivation, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Meistens müssen die Pioniere mit den harten Nüssen einen Weg aushandeln, wie sie vorankommen. Und dann gibt es noch die letzte Gruppe ohne Motivation und ohne Entscheidungsgewalt. Die nennen wir zähe Masse. Nicht, weil sie irgendwie unattraktiv oder unwichtig wäre, sondern weil sie durch ihr Verharren in alten Verhaltensweisen tatsächlich Prozesse lähmen können. Es ist so ein bisschen wie so Warten durch Honig oder ich komme ja aus Norddeutschland, durchs Wattenmeer. Und da ist es total wichtig, dass wir die auch dafür gewinnen, weil sie erleichtern das Verändern und auch die Schnelligkeit, wie sich Veränderungen durchs Unternehmen durchtragen.
Es ist so, dass in der letzten Gruppe es oftmals vielleicht gar nicht so viele Menschen braucht, um Verhalten auch zu stören. Oft reicht eine Person, um schon viel zu verlangsamen.
Ja, und deswegen darf man auch nicht, es gibt leider von auch in vielen Unternehmen den Fehler, dass man natürlich ganz gern auf die Pioniere und die Grassroots guckt, weil das sind die leichteren Gruppen. Aber die helfen einem nicht, die geben einem vielleicht so am Anfang so einen Quick-Win mit, weil man da relativ schnell vorankommt. Wenn man sich aber um die harten Nüsse und die zähe Masse nicht kümmert, dann gibt's irgendwann so einen Bungee-Jump-Effekt und man wird wieder zurückgezogen. Und man steht eigentlich vielleicht schlechter da, als man am Anfang dachte. Und deswegen ist es schon wichtig, alle 4 Gruppen zu betrachten und sich auch genau zu überlegen, was brauchen denn die Menschen, die man jetzt zur zähen Masse zählen würde. Welche Benefits sind denn für die relevant? Was gibt's denn da? Wir haben da zum Beispiel gerade ein Projekt für ein Unternehmen gemacht. Da haben wir einen sehr einfachen Gamification-Ansatz entwickelt, der einfach das neue Verhalten über kleine Goodies gutiert. Und zwar sehr spielerisch und was sehr gut funktioniert, weil es einen direkten Effekt hat. Es geht nicht darum, dass ich irgendwann irgendwie meiner Abteilung irgendwas zugutekommt, sondern ich persönlich kann mir Punkte erspielen und die werden in barem Geld ausgezahlt. Und das ist ein schöner Effekt. Und solche Maßnahmen braucht es einfach. Und falls du jetzt gleich fragen solltest, ob es irgendwie die Standardmaßnahmen gibt, nein, lieber Frank, gibt es natürlich nicht, weil man muss sich bei jedem Unternehmen die Gegebenheiten angucken und Wege finden. Aber es gibt natürlich Ansätze, Gamification, Vernetzungsmöglichkeiten, Inspirationssessions. Da kann man schon aus einem großen Sack irgendwie schöpfen. Hat man viele Ansätze. Wie genau und was das Beste ist, das ist tatsächlich, hängt sehr von der Unternehmenskultur und auch der Gruppe an Menschen davon ab, was da das Sinnvollste ist.
Also um einen Wandel in Gang zu bringen und auch wirksam in Gang zu bringen, was ist denn deiner Erfahrung nach hilfreicher? Erst mit den Pionieren in Co-Kreation quasi zu gehen oder mit den harten Nüssen? Wen muss man zuerst mit auf den Weg nehmen?
Ja, ich habe es schon verstanden. Du kriegst trotzdem die Standardberaterantwort. Es kommt drauf an. Mhm. Jedes Unternehmen hat bestimmte Glaubenssätze und hat auch so Verhaltensweisen. Und je nachdem, ob die Glaubenssätze und Verhaltensweisen eher den harten Nüssen in die Karten spielen oder den Pionieren, je nachdem ist es halt wichtiger, die einen oder die anderen mitzunehmen. Wie gesagt, die Pioniere mitzunehmen ist sicherlich ein bisschen einfacher. Es kann aber auch sein, dass auch vom Mengenverhältnis, wenn du mit denen anfängst, dass dann schon Befindlichkeiten auf der Seite der harten Nüsse zu tragen kommen, die du später schwieriger wieder einfangen kannst. Weil nicht gesehen werden, nicht mitgenommen fühlen, not invented here Phänomene sind alles Begriffe, die dazu heißen, so, wieso hat mich denn eigentlich keiner gefragt? So, und davon würde ich das abhängig machen. Und wahrscheinlich wäre sogar das Beste, im Zweifelsfalle zu gucken, dass man beide gleichzeitig mitnimmt, aber die Benefits tatsächlich unterschiedlich ausspielt oder die Benefits so kreiert, dass beide Parteien was davon haben und auch ganz klar sehen, was sie jeweils davon haben in ihrer persönlichen Lebens- und Arbeitswelt.
Und dann noch eine Folgefrage dazu. Was macht mehr Sinn, diejenigen mit Mitentscheidungsgewalt zuerst mitzunehmen oder direkt auch die große Masse derjenigen mit weniger Entscheidungsgewalt oder diejenigen mit weniger Entscheidungsgewalt mitzunehmen? Lässt sich da eine Regel finden?
Wenn der Prozess noch sehr in den Kinderschuhen steckt, würde ich tatsächlich zuerst die mit Entscheidungsgewalt nehmen. Wir sind aber in einer Zeit, wo eigentlich kein Unternehmen sich erst jetzt auf den Weg macht, sondern es gibt in Unternehmen schon bestimmte Bestrebungen. Und ich kenne auch ein paar Unternehmen schon, die es tatsächlich, wo es tatsächlich, wo eine Grassroot-Bewegung dann durch die Decke gegangen ist und es geschafft hat, in dem gesamten Unternehmen für einen Change zu sorgen. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann würde das Unternehmen jetzt heute wesentlich weiter hinten auf dem Weg ins Sustainable Paradise stehen, als es das heute tut. Also, wenn wir quasi ganz frisch drauf gucken und es nicht wüssten, würde ich tatsächlich bei denen mit Entscheidungsgewalt anfangen, weil sie einfach Rahmen setzen können für diejenigen, die dahinter kommen. Und einfach Wege und Prozesse bereiten können, die das Fortführen der Veränderungen erleichtern. Wenn es aber in einem Unternehmen ganz viel intrinsische Motivation gibt, weil durch vielleicht auch jüngere Mitarbeitenden oder Mitarbeitende, die großes Interesse daran haben und bisher aber nicht so ganz zur Entscheidungsriege durchgreifen konnten, dann könnte das auch sinnvoll sein, die zu bestärken, weil das einfach einen anderen Nährboden dann für den Change entwickelt.
Also nochmal zusammengefasst, Punkt Nummer 1, Denken in Co-Benefits erlernen. Der zweite Punkt war, diese Co-Benefits wirksam ins Unternehmen zu implementieren, einzubauen, was wiederum abhängig ist von zum einen der Entscheidungsgewalt derjenigen Mitarbeitenden, mit denen ich zusammenarbeite und natürlich auch vom Wandelwillen. Da gibt es eine schöne Matrix, ganz einfach formuliert, gibt sicherlich auch noch andere Modelle zu, aber wir wollten es ja hier sehr einfach halten. Kommen wir mal zum dritten Punkt.
Genau. Der dritte Punkt ist sofern entscheidend, der auch gerne grundsätzlich beim Thema Co-Benefit-Ansatz immer so ein bisschen vergessen wird. Und zwar kommen wir hier zu den sozialen Normen. Soziale Normen beschreiben, was in einer Umgebung als das wünschenswerte Verhalten definiert wird. Und es ist extrem wichtig, dass die, Ver- das veränderte oder das neue Verhalten zur sozialen Norm deklariert wird, aber auch als solche gelebt wird, weil Menschen durchaus ein Interesse daran haben, sich korrekt zu einer sozialen Norm zu verhalten. Und das heißt, es geht darum, relativ schnell deutlich zu machen, das ist jetzt hier nicht eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das machen wir jetzt ein paar Wochen und danach gehen wir zurück auf normal und wir spielen quasi den Change, sondern dass dieses Verhalten ab jetzt der Standard ist. Und da geht es darum, das immer wieder zu kommunizieren, da geht es darum, KPI-Systeme, Vergütungssysteme, Benefitsysteme daran auszurichten. Da geht es darum, auch dieses Verhalten, wenn es irgendwie oder Errungenschaften, wenn sie stattfinden, zu zelebrieren, zu kommunizieren, immer deutlich zu machen, das zeigt, ah, es ist wieder ein Schritt in diese Richtung und es ist wieder das neue Normale und es wird keine Rolle rückwärts geben. Das ist extrem wichtig, weil wenn man das geschafft hat, dann werden auch die Letzten, die bis jetzt noch sich geweigert haben und immer noch mit verschränkten Armen vor der Brust da sitzen, irgendwann nicht mehr anders können, als sich danach zu verhalten, es sei denn, sie haben innerlich gekündigt oder sind tatsächlich komplett auf dem Absprung. Aber das ist extrem wichtig, zu sagen, nein, so machen wir das jetzt. Das ist unser Weg und von dem gehen wir weiter.
Was sind denn noch mögliche Parameter, um eine neue Norm, also ein New Normal sozusagen entstehen zu lassen?
Neben dem, was ich eben schon quasi gesagt habe, es ist wichtig, dass es überall sichtbar wird, dass es auch, und wenn es nur wirklich kleine Errungenschaften sind, dass die eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Und das muss nicht immer nur das gesprochene oder geschriebene Wort sein, sondern es können auch ganz kleine Veränderungen, Verhaltensmaßnahmen sein, die man gar nicht groß thematisiert, die einfach nur deutlich werden, so hoppala, ach krass, okay, hier hat sich jetzt auch wieder was verändert. Und darum geht es, quasi ganz viele kleine Anzeichen zu geben, die da heißen, okay, das ist uns jetzt wichtig, das machen wir jetzt. Und deswegen ist das Leading by Example extrem wichtig, dass Menschen in allen unterschiedlichen auch Führungsstadien zeigen, dass sie danach sich verhalten. Und wenn es teilweise noch so klein ist, und vielleicht ist es nicht der größte Impact, den man erzeugt, aber er ist wichtig, um zu zeigen, dass es wiederum ein kleiner Baustein ist in diese Richtung und den kann ich wahrnehmen. Das heißt, ich komme irgendwann nicht mehr drum rum, als zu erkennen, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat.
So, damit wir auch weiterhin kurz bleiben, fassen wir diese drei Punkte nochmal ganz kurz zusammen. Also die Kernfrage ist vielleicht nochmal dazu, wie wir es schaffen, Mitarbeitende im Unternehmen für Nachhaltigkeit zu gewinnen. Wie wir es schaffen, das war jetzt der Punkt. Nicht, dass wir es schaffen sollten, das ist unisono klar, denke ich. Erster Punkt war Denken in Co-Benefits erlernen. Zweiter Punkt ist Co-Benefits wirksam erstellen, je nach Entscheidungsgewalt und Wandelwillen. Und der dritte Punkt ist diese neuen Verhaltensweisen etablieren, eine neue soziale Norm wirksam werden zu lassen. The New Normal.
Die Arbeit liegt wie immer nicht in dem Anhören solcher Bokinare, sondern in der Umsetzung. Aber diese drei Schritte sind auf jeden Fall genau der richtige Weg, damit Menschen mitmachen, damit sie Lust drauf haben, damit sie ihre Verweigerungshaltung vielleicht aufbrechen, vielleicht auch von sich heraus das Thema weiter vorantreiben. Genau, damit sie einfach motiviert sind und Spaß dabei haben.
Cool, Karen, ich danke dir. Du hast hier gerade eine wunderbare Überleitung geliefert, nämlich zur Praxis. Und das waren ja eher jetzt generelle, abstrakte Punkte, die Karen gerade aufgeführt hat und wie sie sich in die Praxis umsetzen lassen. Also welche Formate, Maßnahmen und auch welche Kommunikation es konkret braucht, das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Das haben wir auch schon gehört. Wir bei BAM, Bock auf Morgen, können euch dabei helfen, sodass eure nachhaltigen Unternehmensstrategien auch die Durchschlagskraft bekommen, die sie verdient haben. Kontaktiert uns gerne dazu für ein persönliches Kennenlernen und die Mailadresse ist in den Shownotes verlinkt. Karen, ich danke dir.
Ciao.
Auf Wiederhören.